Was ist die Rolle der Frauen in der Bibel? Auf den ersten Blick mag es so aussehen, dass die Bibel ein sehr unterschiedliches Bild von Frauen uns gibt. Manchmal sogar ein Bild, das sich widersprechen könnte. Aber wenn man sich die Sachen näher anschaut, dann wird man feststellen, dass das keineswegs der Fall ist. Frauen sowohl als auch Männer sind heute zum Heil berufen. Um das gleich zu sagen, Frauen sind in keinster Weise geringer oder minderwertiger als Männer, wenn es um das Heil geht. Sie sind beide zusammen Miterben der Gnade des ewigen Lebens. Und Sie können das nachher in 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 7 nachschlagen. Aber Frauen sind nun einmal laut Bibel das schwächere Geschlecht und sie wurden erschaffen, um dem Mann zu helfen. Frauen haben eine unglaubliche, großartige Möglichkeit, ihren Mann zu beeinflussen. In Gutem wie im Schlechten. Und das erklärt auch, warum es verschiedene Funktionen und Aufgabenbereiche für Männer und Frauen gibt. Aber jede Regel hat ihre Ausnahme, wie wir heute sehen werden. Wir wissen, dass Frauen nicht in der Kirche predigen sollen. Wir wissen, dass Frauen keine Autorität in der Kirche über Männer haben sollen. Und gleichwohl lesen wir, dass es in der Vergangenheit Prophetinnen gegeben hat, die prophezeit haben. Aber nicht in der Kirche. Nicht in der Kirche. Und Frauen sind geschaffen worden, nicht um über Männer in der Kirche zu herrschen. Und gleichwohl lesen wir, dass es Frauen gab, manchmal sehr starke Frauen, die als Königinnen über Nationen geherrscht haben. Nun, das hat manchmal ohne Gottes Wille oder Einverständnis stattgefunden und manchmal hat Gott dies in die Wege geleitet. Und obwohl der Mann nun Haupt der Frau sein soll, bedeutet dies nicht, wie wir heute sehen werden, dass von daher die Frau keine Verantwortung hat, selbst die tiefen Dinge der Bibel zu studieren. Sie hat eine Verantwortung, ihre Lebensweise so zu gestalten, dass sie ein göttliches Leben führt. Egal, wie die Umstände, die Bedingungen aussehen mögen. Zunächst möchte ich kurz auf die Tatsache eingehen, dass die Bibel lehrt, dass Frauen nicht in der Kirche predigen sollen. Was bedeutet, keine Kurzpredigten geben, keine Predigten geben von der Kanzel? Und das disqualifiziert schon viele, viele andere Glaubensrichtungen, die das alles so erlauben. Schauen wir uns diesen 1. Timotheus Kapitel 2 an. 1. Timotheus 2, die Verse 11 bis 12. 1. Timotheus 2 und Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. In meiner Bibel ist die Überschrift Männer und Frauen im Gottesdienst. Darum geht es hier, im Gottesdienst. Dies bezieht sich auf Funktionen innerhalb der Kirche. Eine Frau ist nicht dazu da, in der Kirche zu lehren, zu predigen, und zwar im Gottesdienst. Noch ist sie dazu da, eine kirchliche Verantwortung zu haben, die sie zu dem Herrn über den Mann setzen würde. Eine Parallelstelle findet sich in 1. Korinther Kapitel 14. 1. Korinther Kapitel 14, die Verse 33 bis 35. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Es geht also hier um Verhalten in der Gemeindeversammlung. Nun, das bedeutet natürlich, dass der Ehemann bekehrt ist, sehr bekehrt ist, dass er die Bibel kennt, dass er in der Lage ist, die Fragen der Frau zu beantworten. Wie wir sehen werden, sollte auch der Mann auf seine Frau hören und von seiner Frau lernen. So, wiederum. Frauen sollen keine Predigten oder Bibelstudien in der Kirche geben. Es heißt allerdings, dass ältere Frauen, jüngere Frauen zum Beispiel, belehren können im privaten Bereich. Aber nicht vom Podium aus. Wir können uns zum Beispiel an die Stelle mit Aquila und Priscilla erinnern, die ja den Apollos beiseite nahmen, um ihm im privaten Bereich etwas Näheres zu erklären. Das war ja dieses Ehepaar. Priscilla hat nicht als Prediger fungiert und sie hat nicht den Apollos öffentlich zurechtgewiesen oder ihm öffentlich Dinge erklärt, sondern im privaten Bereich. Sie können das nachher in Apostelgeschichte 18 nachlesen, die Verse 24 bis 26. Frauen sollen von daher auch nicht biblische, geistliche Themen in einem öffentlichen Forum diskutieren, verbreiten, wie zum Beispiel im Fernsehen, durch das Internet oder durch die Presse, sagen wir einmal, Druckerzeugnisse. Dieses würde dem Geist des Gesetzes, dass Frauen zum Beispiel in den Kirchen ruhig sein sollen, widersprechen, wenn sie das täten. Es geht zwar nicht hier um Kirchenversammlungen als solche, aber von dem Geist des Gesetzes her würde auch dies eingreifen. Eine Frau muss auch sehr vorsichtig sein, wenn sie biblische Schriftstellen oder geistliche Lehren auf ihren Facebook-Seiten verbreiten will, über Twitter. Auch dies kann alles ein falsches Signal setzen und den Geist des Gesetzes Gottes verletzen. Das mag für einige sehr schwer sein zu akzeptieren. Aber es ist die Lehre der Kirche, die sich auf Gottes Wort der Bibel gründet. Nun gab es Prophetinnen im Alten Testament. Und wir wollen uns einmal dies näher anschauen. Die Bibel erwähnt als die erste Prophetin mit Namen Miriam, die Schwester von Mose und Aaron. Und Sie können das nachlesen in 2. Mose 15, Vers 20. Aber ich möchte hier auf eine weitere Prophetin eingehen, und zwar die Prophetin Deborah. Und das finden wir in Richter Kapitel 4. Und das können wir jetzt aufschlagen, Richter Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Richter Kapitel 4 und die Verse 4 und 5. Da heißt es, zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz, Vers 5, unter der Palme Deborahs oder Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und dann lesen wir, dass Deborah den Barak dazu veranlasste, aufgrund des Gesetzes, aufgrund der Richtlinie Gottes, dass er einige der Stämme Israels in den Krieg senden sollte gegen die Kanaaniter. Und damals war Deborah als diejenige angesehen im Volk, die Gott repräsentierte. Hören wir uns dies an in Richter Kapitel 4 und in Vers 8. Richter Kapitel 4 und Vers 8. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will ich auch ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht ziehen. Hier kommt Deborahs Antwort in Vers 9. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. Und so machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Nun, die verstehen alle ein anderes Thema, dass Kriegführung verkehrt ist. Aber im Alten Testament war dies noch nicht so erkannt worden in vielen Fällen. Und die Menschen haben von sich aus sich entschlossen, Krieg zu führen. Und Gott hat es manchmal dann auch gelenkt, weil er einen Plan hatte, um es auszuführen. Aber das alles hatten wir in anderen Predigten behandelt. Es geht mir hier darum, wir sehen einen Unterschied zwischen der Frau in der Rolle einer Prophetin und eines Führers einer militärischen Armee. Das war auch zur Zeit von Deborah nicht das Ideal. Sie sagte: Dir wird es nicht zum Ruhm gewähren, wenn aufgrund der Führung eines Weibes dieser Krieg gewonnen wird. Als Juda, die Nation von Juda, später wieder zu Gott zurückkehrte durch und unter dem König Josua, da wurden auch getreue, glaubende Frauen gebraucht von Gott, um der Nation Gottes Wille zu verkündigen. Und wir lesen eine weitere Stelle in 2. Könige, Kapitel 22, über eine weitere Prophetin mit dem Namen Hulda. 2. Könige 22 und lesen wir Vers 14. Da gingen hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schaphan, Asaja zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tikvas, des Sohnes des Haras, des Hüters der Kleider, und sie wohnte in Jerusalem im zweiten Bezirk der Stadt, und sie redeten mit ihr. Und wenn Sie dann weiterlesen in Versen 15 bis 20, dann sehen Sie, dass Hulda Gottes Antwort diesen Menschen hier übermittelte. Und als einige von Juda aus der Gefangenschaft aus Babylon zurückkamen nach Jerusalem, da war es nun der Nehemia, der begann, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und es gab da laufenden Widerstand von denen, die das nicht gerne sahen. Und unter denen war auch eine weitere Frau, aber das war jetzt eine falsche Prophetin. Und wir lesen über sie im Buch Nehemia in Kapitel 6. Nehemia Kapitel 6. Und die wird auch mit Namen benannt, aber natürlich im negativen Sinne. Nehemia Kapitel 6 und in Vers 14. Da erinnert sich Nehemia an das und sagt: Gedenke, mein Gott, des Tobia und Sanballat nach diesem ihrem Tun, auch der Prophetin Noadja und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten, die verhindern wollten, dass ich die Mauer errichten könnte. Wir sehen also auch hier, Gott macht einen Unterschied zwischen Frauen, die aufgrund seiner Anweisung mit seiner Unterstützung sprechen, und solchen, die sich selbst auf falsche Weise als Prophetinnen etablieren, aufgrund ihrer eigenen Inspiration, sagen wir einmal. Da gibt es heute ja viele. Da gibt es heute viele, die meinen, sie hätten irgendwie einen besonderen Auftrag von Gott erhalten, ein besonderes Einsehen, und wollen das anderen mitteilen und verstehen vielfach nicht, das, was sie selber reden. Hesekiel Kapitel 13 und Vers 17. Hesekiel 13 und Vers 17, da heißt es: Und du, Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus eigenem Antrieb als Prophetinnen auftreten und weissage gegen sie. Weiter in Vers 22. Weil ihr das Herz der Gerechten betrübt habt, die ich nicht betrübt habe, und die Hände der Gottlosen gestärkt habt, damit sie sich von ihrem bösen Wandel nicht bekehren, um ihr Leben zu retten. Darum sollt ihr nicht mehr Trug predigen und wahrsagen, sondern ich will mein Volk aus euren Händen erretten. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Eine starke Warnung wird ausgesprochen an solche, die meinen, sie könnten für Gott sprechen. Es geht hier um Frauen, das gleiche gilt für Männer. Wir sehen also von der Schrift, dass es wahre und falsche Propheten gegeben hat, wie es auch wahre und falsche Prophetinnen gegeben hat. Solche, die von Gott dazu ausersehen waren, eine solche Funktion zu erfüllen, und solche, die sich das selbst angemaßt haben, durch Lügen, durch falsche Praktiken. Es gibt eine weitere Prophetin, die lebte kurz vor der Geburt von Jesus Christus. Eine gläubige Frau, die ganz bewusst und spezifisch von Gott dazu ausersehen war, etwas zu verkünden. Und das war die Prophetin mit dem Namen Anna. Und wir lesen dies in Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, angefangen in Vers 36. Lukas 2 und Vers 36. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamme Asser, und die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe in die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und die trat auch hinzu, Vers 38, zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wir haben also jetzt von Gottes Wort Beispiele gesehen, dass es sehr gläubige Frauen gab, die von Gott für den einzigartigen Zweck, in diesem Falle einer Prophetin, ausgesondert worden waren. Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, war ihnen eine große Hilfe. Im Falle von Deborah scheint es so zu sein, dass zu ihrer Zeit es keinen einzigen Mann gab, der den notwendigen Glauben hatte, die Qualifikation hatte, um Israel zu richten. Hulda war eine Prophetin, die Gott sehr treu war, während die Nation von Juda in einer falschen Gottesanbetung behaftet war. Und sie war in der Lage, Gottes Ermutigung dem Josua und anderen nationalen Führern des Volkes zu geben, die jetzt versuchten zu bereuen und sich wieder an Gott zu wenden. Anna, eine hochbetagte Frau, war gesegnet, indem sie den Messias sehen würde und indem sie über ihn und seine Zukunft Aussagen machen könnte. Es gibt andere Propheten im Alten Testament, natürlich zum Beispiel die Frau von Jesaja, die wird in Jesaja Kapitel 8 und Vers 3 erwähnt, aber eben nicht mit Namen identifiziert. Die ich heute behandelt habe, sind die einzigen 4 Prophetinnen in der Bibel, die mit Namen identifiziert sind, und 3 davon waren richtige und eine war sogar eine falsche Prophetin. Es gibt eine interessante Stelle im Buch von Joel, die sich weiter mit Gottes Aktionen im Hinblick auf Männer und Frauen befasst, die ihm dienen wollen. Und wir lesen dies jetzt in Joel Kapitel 3. Joel Kapitel 3, die Verse 1 und 2 im Deutschen. Kapitel 2, die Verse 28 und 29 im Englischen. Aber im Deutschen Joel Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. oder prophezeien, gleiches Wort. Eure Alten sollen Träume haben, eure Jünglinge sollen Gerichte sehen oder Gesichte sehen. Vers 2, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Nun, wenn Sie nachher Apostelgeschichte 2 und Vers 18 aufschlagen, Apostelgeschichte 2 und Vers 18, werden Sie sehen, dass Petrus diese Stelle zitiert, aber dann ergänzt, und sie sollen weissagen, bezogen auf die Töchter. Sie sollen prophezeien, sollte man auch, könnte man auch übersetzen. Gewisse Individuen sprachen für Gott und verkündeten seinen Willen, auch im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Wir sehen zum Beispiel gewisse Stellen, auch das möchte ich jetzt nur kurz erwähnen, wo Hanna über künftige Ereignisse gebetet hat, in 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und wir sehen natürlich auch, was Elisabeth alles der Maria verkündet hat, was die Zukunft angeht. Sie können das nachlesen später in Lukas 1, die Verse 41 bis 45. Es gibt auch eine interessante Stelle im Hinblick auf vier Töchter von Philippus. Und das möchte ich auch kurz aufschlagen in Apostelgeschichte 21 und in Vers 9. Apostelgeschichte 21 und Vers 9. Dieser Philippus, das heißt hier, der hatte vier Töchter. Die waren Jungfrauen und weissagten. Die englischen Bibeln haben hier die Prophezeiten. Nun, der Philippus, das war ursprünglich einer der ursprünglichen Diakone, die laut Apostelgeschichte, ich glaube, war 8 oder 6, Apostelgeschichte 6, glaube ich, wurden die dort ordiniert. Und der Philippus wurde später zu einem Evangelisten, wie Sie in dem vorhergehenden Vers lesen können. Und er hatte vier Töchter. Und die weissagten. Nun, wir wissen nicht, was sie geweissagt haben. Die Bibel sagt uns das nicht. Wichtig ist auch zu begreifen, sie hatten nicht das Amt einer Prophetin, sondern sie weissagten. Nach Gründung der neutestamentlichen Kirche lesen wir nichts mehr darüber, dass es Prophetinnen gegeben hätte, die in das Amt einer Prophetin eingesetzt worden seien. Aber wir lesen schon, und die Kirche des ewigen Gottes befolgt diese Praxis, dass es Diakonissinnen gab. Eine Stelle findet sich in Römer Kapitel 16, die Verse 1 und 2. Also die Töchter von dem Philippus, die waren in keinster Weise Prediger, waren nicht zu Predigern ordiniert worden und waren auch nicht zu dem Amt einer Prophetin ordiniert worden. Das heißt hier lediglich, dass sie weissagten. In Römer Kapitel 16, Vers 1 lesen wir jetzt über Diakonissinnen. Da heißt es, ich befehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt, Vers 2, in dem Herrn, wie sich ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn auch sie hat vielen beigestanden und auch mir selbst. So, wo es hier in Vers 1 heißt, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst für die Gemeinde ist, schreibt zum Beispiel die Schlachterbibel, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe an, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Im Englischen auch, Servant, Dienerin. Nun, das griechische Wort hier für Servant oder Dienerin ist Diakonos. Diakonos. Es ist die maskuline Form dieses Ausdrucks und gibt der Idee Glaubwürdigkeit, dass die Phoebe eine Diakonissin war, denn sonst hätte Paulus den femininen Ausdruck gebraucht. Hat er aber nicht. Er nimmt den maskulinen Ausdruck, der ganz klar immer auf Diakone angewendet wurde. Die Schlachterbibel schreibt, derselbe Begriff, von dem wir unser Wort Diakon oder Diakonisse ableiten. Und so haben wir heute in Gottes Kirche Männer, die vielleicht noch in der Zukunft, oder ich möchte sagen, die bestimmt noch in der Zukunft, zu Propheten ordiniert werden, auch zu Aposteln ordiniert werden. Es muss dies durch Ordination geschehen. Keiner kann sich das Amt eines Apostels, eines Propheten anmaßen. Wir lesen dies zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 11. Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 27 und 28. Da heißt es: In diesen Tagen, das war noch damals, in der neutestamentlichen Zeit, kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, und dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Wir sehen in der frühtestamentlichen Kirche Propheten, die als Propheten ordiniert waren. Kapitel 21, Apostelgeschichte 21, die Verse 10 bis 11. 21, die Verse 10 bis 11. Und als wir mehrere Tage da blieben, das war jetzt nachdem diese vier Töchter von Philippus geweissagt hatten, da kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, Vers 11, da nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Und dann lesen wir eine weitere Stelle in 1. Korinther Kapitel 12 und in Vers 28. 1. Korinther 12 und Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt: erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen oder Gaben der Heilung. Das heißt hier zu helfen, zu leiten, mancherlei Zungenrede. Es geht hier um das Verständnis anderer Sprachen. Es geht nicht um das falsche Verständnis von gewissen Organisationen, die da sich da auf dem Boden herumwälzen und dann mit Sprachen sprechen, die keiner versteht. Aber lesen wir auch eine weitere Aussage in Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Und er, wiederum Christus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten oder Pasteure und Lehrer, damit, Vers 12, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Gott hat es getan. Gott hat es in der Vergangenheit getan. Ich gehe davon aus, dass es in der Zukunft tun wird. Die zwei Zeugen mit Sicherheit werden das Amt eines Apostels und Propheten haben. Aber sie nehmen diese Verantwortung nicht auf sich selbst, so ohne Autorität. Hebräer Kapitel 6 oder vielmehr Hebräer Kapitel 5 und Vers 4. Hier ist das Prinzip. Hebräer 5, 4. Niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde. Niemand macht sich selbst zum Prediger, zum Propheten oder zur Prophetin, sondern er wird von Gott berufen zu diesem Amt, sagt er hier, wie auch Aaron. Aaron wurde zu dem Amt des Hohepriesters berufen, eingesetzt. Er hat sich das Amt nicht selbst angemaßt. Frauen, wie zum Beispiel die vier Töchter des Philippus, mögen sehr wohl auch in der Zukunft dazu ausersehen werden, prophetisch zu sprechen. Und zwar durch die Gabe des Heiligen Geistes, aber nicht in Kirchenversammlungen. Sonst würde es dem total widersprechen, was Paulus hier uns gelehrt hat. Und nicht als ordinierte Prediger und nicht als ordinierte Prophetinnen. Das nicht. Aber gleichwohl können sie durch den Heiligen Geist motiviert werden, Wahrheiten von Gott zu verkünden. Selbst Diakonissinnen sind ja nicht in irgendeiner Weise dazu befähigt oder beauftragt, in Kirchenversammlungen zu predigen. oder für Kirchenpublikationen zu schreiben, im Hinblick auf geistliche Artikel mit den Zitaten von Schriftstellern. Nun gibt es eine weitere interessante Situation im Hinblick auf den Thron Davids. Wir finden nämlich eine sehr bemerkenswerte Prophezeiung in der Bibel, dass es immer einen Nachfahren von David geben würde, der auf dem Thron Davids sitzen würde bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. Und unsere Predigten, unsere Literatur, unsere Broschüren, unsere Artikel zeigen und haben bewiesen, das ist nicht der Sinn der Predigt heute, dass der Thron Davids heute in der Tat in England existiert. Einige haben nun gesagt, nein, der Thron Davids kann ja gar nicht in England sein, denn da sitzt ja eine Frau auf dem Thron. Und sie sagten, Gott hat lediglich dem David versprochen, dass er niemals einen Sohn, einen Mann haben würde, der eben nicht auf dem Thron sitzen würde. Es geht nur um einen Mann, der auf dem Thron sitzt, nicht um eine Frau. Nun, wenn man sich die Liste der englischen Monarchen und der englischen Monarchie anschaut, dann finden wir zum Beispiel, dass Anne von dem Hause Stuart in England und Schottland von 1707 bis 1714 regiert hat. Victoria von dem Haus Hannover hat England von 1837 bis 1901 regiert. Und natürlich Elisabeth II. Vom Hause Windsor hat England seit 1952 regiert. Auf diesem Thron hat sie gesessen. Nun schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 33 an und lesen wir, was genau hier gesagt wird. Jeremia 33 und Vers 17. Jeremia 33 und Vers 17. Denn so spricht der Herr: Es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Und dann weiter in Vers 20. So spricht der Herr: Wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, so würde auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David, dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem Thron und mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Also hier heißt es doch, es geht nur um den Sohn, also den männlichen Nachkommen von David, der auf dem Thron David sitzen würde. Aber jetzt muss man etwas zu dem hebräischen Urtext sagen. Das Wort hier, das mit Sohn übersetzt wurde, ist das Wort Ben, B-E-N im Hebräischen. Und es bedeutet nicht unbedingt Sohn, es bedeutet Nachkomme. Das gleiche gilt für das Wort Adam, das eben auch Nachkomme bedeuten kann. Es geht nicht nur um einen männlichen Nachkommen, es geht ganz allgemein um einen Nachkommen. Das kann einen weiblichen Nachkommen mit umfassen. Es kommt auf den Zusammenhang an. Zum Beispiel, das Wort Ben, das in der englischen King James Bible zum Beispiel immer mit Sohn übersetzt wird, meint in gewissen Stellen absolut nicht nur Sohn, sondern eben auch, es kann sich um einen weiblichen Nachkommen handeln, oder ganz allgemein um ein menschliches Wesen. Ich möchte ein paar Stellen hier dazu lesen in Prediger. Kapitel 2. In den deutschen Übersetzungen hat man es eigentlich schon so richtig gestellt, aber ich will es trotzdem hier erklären, denn in der Stelle in Jeremia wird Sohn gesagt und das kann jetzt zu Missverständnissen führen. Prediger Kapitel 2 und lesen wir zunächst einmal Vers 3. Prediger 2 und Vers 3. Da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben, doch so, dass mein Herz mich mit Weisheit leitete und mich an Torheit zu halten, bis ich sehe, was den Menschen zu tun gut wäre, solange sie unter dem Himmel leben. Den Menschen. In der englischen Bibel wird gesagt hier, den Söhnen der Menschen. Aber das Wort ist Ben im Hebräischen und ganz klar bezieht sich das nicht nur auf männliche Nachkommen. Im Deutschen schon ganz richtig übersetzt. In Prediger 3, Vers 18, eine weitere Stelle, wo es heißt, ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder. Aber wie gesagt, im Englischen Kinder oder die Söhne der Menschen. Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Die Idee ist, wir alle sterben, deswegen sollten wir uns auch auf den Tod vorbereiten. Das nur nebenbei. Auch in Vers 19 im gleichen Kapitel. Denn es geht dem Menschen, also jetzt nicht nur um den Mann, natürlich auch um die Frau, den Kindern. Es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Sie haben alle einen Odem und der Mensch hat nichts voraus für dem Vieh, denn es ist alles eitel. Und dann auch noch in Kapitel 8, Prediger 8 und Vers 11. Weil das Urteil über böses Tun nicht zugleich ergeht, wird das Herz der Menschen, also nicht nur der Männer, voll Begier, Böses zu tun. Und dann auch in Kapitel 9 und Vers 12. Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern wie die Fische gefangen werden mit dem verderblichen Netz und wie die Vögel mit dem Garn gefangen werden, so werden auch die Menschen verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt. Es gibt sogar eine Stelle in Prediger 3, Vers 21, die die Worte Ben im Hebräischen und Adam miteinander verbinden. Und gleichwohl geht es eindeutig nicht nur um männliche Nachfahren hier. Prediger, Kapitel 3, Vers 21, wo wir lesen. Wer weiß, ob der Odem der Menschen, Ben Adam, aufwärts fahre und der Odem des Viehes hinab unter die Erde fahre. Dem beigesehen besser heißt hier die Übersetzung, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre und der Geist des Viehs hinab unter die Erde fahre. Salomo sagt, wer weiß das? Er gibt keine Antwort, er stellt die Frage. Wir sehen also klar, dass es hier um Menschen geht. Und Luther hat ja auch diese Stellen mit Menschen oder Menschenkinder übersetzt, sich nicht nur auf Söhne bezogen. Nun, Zedekia war der letzte König von Juda, der Jerusalem regierte bis hin zur babylonischen Gefangenschaft. Alle seine Söhne wurden umgebracht. Mit deren Tod ging die Erbschaft oder das Erbe, das normalerweise an die Söhne ging, auf Töchter über, wenn es Töchter gab, die dann das Erbe antreten würden. Und es gab in der Tat Töchter von Zedekia, die nicht umgebracht wurden, und die wurden jetzt die Erben, die auf dem Thron Davids sitzen würden. Und das war im Einklang mit dem, was Gott uns gesagt hat in 4. Mose, Kapitel 27. 4. Mose 27 und Vers 8. 4. Mose 27 und Vers 8. Sage den Israeliten, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hat, so sollt ihr sein Erbe seiner Tochter zuwenden. Und das ist hier genau geschehen. Es würde ein Nachkomme von David auf dem Thron David sitzen, egal ob Mann oder Frau. Es gab sogar schon vor Jeremia, der diese Aussage nun getroffen hat, Zeiten, wo eine Frau auf dem Thron David saß. Also vorher schon. Und Gott musste das sicherlich ja gewusst haben. Lesen wir dies in 2. Könige, Kapitel 11. 2. Könige, Kapitel 11 und lesen wir die Verse 1 bis 3. Als aber Athalia, Ahajas Mutter, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte alle aus dem königlichen Geschlecht um. Vers 2. Aber Josheba, die Tochter des Königs Joram, Ahasjas Schwester, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer und verbarg ihn vor Athalia, sodass er nicht getötet wurde. Und er war bei Josheba versteckt im Hause des Herrn 6 Jahre lang, Athalia aber war Königin über das Land. Eine Frau regierte als Königin über das Land. Sie saß auf dem Thron Davids. Gott wusste dies offensichtlich. Der Punkt ist der, als also Gott dem Jeremia gegenüber noch einmal auf den Bund, den er mit David geschlossen hatte, Bezug nahm, wusste er natürlich, dass es nicht nur Männer gewesen waren und natürlich, dass es auch Männer nicht nur sein müssten, die in Vergangenheit und Zukunft auf dem Thron Davids sitzen würden. Und er wusste natürlich, dass auch die Töchter von Zedekia dieses Erbe erhalten würden. Und er hat natürlich ganz klar dann damit auch weibliche Nachkommen mit eingeschlossen in seinem Versprechen, dass dem David niemals ein Nachkomme fehlen würde, der auf seinem Thron sitzen würde, bis hin zur Wiederkunft Christi. Mit anderen Worten, wenn es hier heißt, dass dem David niemals ein Sohn fehlen würde, wäre natürlich die bessere Übersetzung hier ein Nachkomme. Wie gesagt, das Wort im Hebräischen ohnehin ist das Wort Ben. Also der Bund, den damals Gott mit David schloss, bezog sich auf weibliche und männliche Nachkommen. Und heute, in einer direkten Erfüllung dieser biblischen Prophezeiung, sitzt Königin Elisabeth II. Auf dem Thron Davids, als eine Nachfahrin von König David, ob sie das jetzt weiß oder nicht. Und ihr Sohn, Prinz Charles, oder ihr Enkel, Prinz William, mag sehr wohl in nicht allzu naher Zukunft auf diesem Thron sitzen. Das bringt mich zur nächsten Frage. Was ist damit zu verstehen, dass es heißt, der Mann ist das Haupt der Frau? Und was ist damit gemeint, wenn es dann um die Verantwortung der Frau geht? Hat sie dann überhaupt eine Verantwortung? Wiederum, viele haben diese Aussage missverstanden, was damit gemeint ist, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Schauen wir uns diesen 1. Korinther Kapitel 11 an. 1. Korinther Kapitel 11 und lesen wir Vers 3. 1. Korinther 11 und Vers 3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Das bedeutet es nun, weil ja nun der Mann das Haupt der Frau ist, dass die Frau in irgendeiner Weise geringer dasteht, geistlich gesehen minderwertiger ist als der Mann. Bedeutet dies, dass sie nun halt ihrem Mann in allem folgen muss, egal was der Mann sagt, was der Mann tut? Bedeutet dies, dass die Frau jetzt die Worte des Mannes in jedem Fall akzeptieren muss, ohne die Notwendigkeit, dass sie selbst die Bibel studiert? Die unterschiedlichen Rollen und Verantwortungen, die Gott in dieser Zeit Frauen und Männern gegeben hat, machen die Frau in keinster Weise geistlich gesehen minderwertig im Hinblick im Vergleich zum Mann. Christus sagte, Gott der Vater ist größer als ich. Sie können das in Johannes Kapitel 14, Vers 28 nachlesen. Es gibt also verschiedene Autoritäten innerhalb der Gottfamilie. 1. Korinther 11, Vers 3 macht dies deutlich, wie wir ja gesehen haben gerade. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass Gott der Vater und Jesus Christus keine Einheit bilden würden. Sie sind eins. Johannes 10, Vers 30. Mein Vater und ich sind eins. Und nicht nur eins im übertragenen Sinne. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 5 an, was Christus noch sagt oder was über ihn gesagt wurde, aber in richtiger Weise. Johannes 5 und Vers 18. Johannes 5 und Vers 18. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, aber er brach ihn nur im Hinblick auf die Traditionen der Juden, natürlich nicht im Hinblick auf, was Gott gesagt hat, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Die Juden hatten das erkannt. Indem er Gott seinen Vater nannte, machte er sich selbst Gott gleich, oder besser gesagt, erklärte er, dass er Gott gleich sein würde, wie auch wir, wenn wir in der richtigen Wiedergeburt im Reich Gottes sein werden, Gott gleich sein werden. Gleich, nicht nur ähnlich. Schauen wir uns dies an, Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich, aber er gab seine Göttlichkeit auf, als er Mensch wurde, mit dem Verständnis, dass er wieder Gott gleich sein würde, wenn er wieder auferweckt werden würde als ein Geistwesen, ein Gottwesen in Gottes Familie. Sie sind beide Gottwesen. Sie haben die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Natur. Und obwohl Jesus Christus immer der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein wird, und er wird damit, was die Autorität anbelangt, immer über den anderen Geschwistern stehen, bedeutet dies nicht, dass die anderen Geschwister nicht mit Gott, dem Vater und Jesus Christus gleich sein würden. Nein, sie werden gleich sein. Schauen wir uns dies an, 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und die Verse 1 und 2. Eine überwältigende Wahrheit. Wenn Sie nicht aufgeben, werden Sie in einigen Jahren Gott gleich sein. Stellen Sie sich das vor. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, Gottes gezeugte Kinder, wenn wir den Heiligen Geist haben. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Natürlich nicht, wir sind nach wie vor Fleisch und Blut. Wir wissen aber, wenn es oder er, Christus, offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Nicht nur ähnlich, gleich. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Punkt ist also der. Sowohl Gott, der Vater, als auch Jesus Christus, als Gottwesen, haben die gleiche Natur, die gleiche Herrlichkeit. Der unterschiedliche Grad, was Autorität anbelangt, hat nichts dazu zu sagen und darüber zu sagen, dass es hier um geistliches Höherstehen oder geistliche Minderwertigkeit geht. Christus ist in keinster Weise Gott, dem Vater gegenüber, minderwertig. Es geht lediglich um eine Autorität, um eine Hierarchie. So, die Tatsache also, dass der Ehemann Haupt der Frau ist in Autorität, macht ihn in keinster Weise geistlich höher stehend als seine Frau. Beide, Männer und Frauen, sind gleich, wenn es um Jesus Christus geht. Und das lesen wir klar und deutlich in Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3 und lesen wir die Verse 28 und 29. Galater 3 und Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer oder eine Einheit in Christus Jesus. Und gehört ihr aber Christus an, so seid ihr, man könnte sagen, alle Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Es geht hier um eine Einheit oder auch ihr seid alle einer. Und es geht um Männer und Frauen, Juden und Griechen, Angestellte und Arbeitgeber. Wenn sie in Christus sind, sind sie alle im geistlichen Sinne gleich. Das bedeutet, eine Frau muss genug geistliches Verständnis haben von Gottes Wort, sodass sie in der Lage ist, zwischen Irrtum und Wahrheit zu unterscheiden. Viel zu viele Frauen in Gottes Kirche haben die Kirche verlassen, als der Mann es tat. Sie hatten nicht genug geistliches Verständnis, um den Irrtum ihres Ehemannes zu erkennen. Und zu erkennen, wie er auf einem falschen Weg ging, wie seine Führerschaft nicht dazu diente, der Wahrheit Gottes treu zu bleiben. Sie sind ihren Ehemännern gefolgt, als die weggegangen sind. Wir müssen verstehen, dass es natürlich Grenzen gibt, wenn es sich um die Autorität des Ehemannes handelt. Das heißt, die Frau soll dem Ehemann sich unterordnen in dem Herrn. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Und lesen wir Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Das heißt hier wie dem Herrn. Die Lutherbibel von 1912 schreibt, als dem Herrn. Und die Mengebibel schreibt, als gelte es dem Herrn. Unterordnung unter menschliche Autoritäten bedeutet nicht notwendigerweise Gehorsam. Wir müssen uns alle menschlichen Autoritäten unterordnen, wie es in Römer 13 und Vers 1 gesagt wird. Aber das bedeutet nicht, dass wir ihnen gehorchen müssen, wenn sie uns etwas befehlen zu tun, was dem Wort Gottes widerspräche. Und es gibt da viele Beispiele, die ich nennen könnte. Sie können nachher Apostelgeschichte 5, Vers 29 sich anschauen und auch Apostelgeschichte 4 und Vers 19, wo Petrus klar und deutlich der Autorität erklärt hat, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es zu einem Zwiespalt kommt, muss der Gehorsam gegenüber Gott immer an erster Stelle stehen. Und das Gleiche gilt für das Verhältnis Frau und Mann. Sie haben eben ihrem Mann nicht zu gehorchen, wenn er der Frau etwas befiehlt, etwas von der Frau verlangt, was gegen Gottes Willen wäre. Das bedeutet aber, dass die Frau natürlich wissen muss, was richtiges, was falsches, was göttliches, was ungöttliches Verhalten ist. Und das Wissen kann nur dadurch erfolgen, dass man selbst das Wort Gottes in intimer und tiefer Weise studiert. Als Frau. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu begreifen, dass Frauen ja auch in der Zukunft lehren sollen. Beide, Männer und Frauen, sind heute dazu berufen zu lernen, wie man Lehrer im Reich Gottes sein soll. Schauen wir uns dies einmal an in Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30 und die Verse 20 und 21. Es geht hier um das Reich Gottes, es geht um das Millennium, es geht um das große weiße Throngericht. Jesaja 30. Und in Vers 20, da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel zunächst einmal von 84, und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben, und dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Aber richtiger übersetzt ist es zum Beispiel in der neuen Lutherbibel von 2009, wo es heißt, deine Augen werden deine Lehrer sehen, Plural. Es geht ja nicht nur um einen Lehrer, man könnte sagen, ja, das ist dann Gott. Nein, es geht um uns. Wir werden diese Lehrer sein, Frauen und Männer, die also ehemals Frauen und Männer waren. Diese Mitglieder werden Teil der Gottfamilie sein, als unsterbliche Geistwesen in dem Zeitpunkt. Sie sind heute dazu berufen, unter anderem zu lernen, Lehrer zu werden, alle Menschen zu lehren. Sie müssen sich auf diese Aufgabe vorbereiten. Es ist von daher sehr wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen in Gottes Kirche die Schriften studieren, um zu lernen, was sie nur lernen können von Gottes Wort. Und es ist interessant, dass Gott heute seiner Kirche Wahrheiten verkündigt, die für Tausende von Jahren verborgen waren. Schauen wir uns auch das an. In Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16. Und lesen wir angefangen in Vers 25. Römer 16, Vers 25. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, dem Gott, Vers 27, der allein weise ist, der Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Es geht hier darum, das Geheimnis ist offenbart, nicht nur den Männern, der Kirche. Und wir lesen dies in vielen Stellen, wie zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 12. Ihnen ist offenbart worden, den alttestamentlichen Propheten, dass sie nicht sich selbst, sondern euch mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die durch das Evangelium verkündigt haben, oder die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch sogar die Engel begehren zu schauen. Gott hat der Kirche offenbart, was selbst die Engel hätten wissen mögen. Und dann eine weitere Stelle noch in Epheser Kapitel 3 und Vers 8. Epheser Kapitel 3 und Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi, Vers 9, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, Vers 10. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Durch die Kirche soll sogar den Engeln verkündigt werden, was sie und ich heute wissen dürfen. Doch nehmen wir dieses Wissen an. Studieren wir die Schriften, um diese tiefen Geheimnisse, die uns offenbart sind, zu erkennen. Gott offenbart diese Geheimnisse durch seine Predigerschaft. Es geht immer noch nach wie vor um Autorität. Meinen Sie nicht, Gott hat Ihnen jetzt etwas Tolles offenbart, was er seiner Predigerschaft vorenthalten hat? So läuft das nicht. Aber der Punkt ist, Gott offenbart es. Und wir offenbaren es weiter durch Predigten, durch unsere Schriften, durch unsere Broschüren, anhand der Bibel. Und Sie können und müssen sich damit vertraut machen. Wir lesen ja auch, dass Frauen heute lehren sollen. Und zwar nicht in Kirchenversammlungen, aber wir lesen, dass ältere Frauen, jüngere Frauen lehren können. Titus Kapitel 2 und Vers 4. Wir lesen auch, sehr wichtig, dass Mütter ihre Kinder lehren müssen. Sprüche Kapitel 1 und Vers 8. Sodann, dass bekehrte Frauen ihre unbekehrten Männer lehren können. Aber in den meisten Fällen nicht durch Worte, sondern durch ihr Verhalten. Sie können das in 1. Petrus, Kapitel 3 nachlesen, die Verse 1 bis 2. Aber um sich richtig zu verhalten oder verhalten zu können, muss man zunächst einmal Gottes Wort studieren, damit man weiß, wie man sich richtig verhalten soll. Eine sehr wichtige Aufgabe, auch gerade junger Mütter, besteht darin, ihre Kinder den Weg Gottes, die Furcht Gottes, den Respekt vor Gott zu lehren. Die Bibel enthält viele, viele Beispiele von gerechten Müttern, die in der Lage waren, ihre Kinder in der Weisheit, der Ermahnung des Herrn zu erziehen. Auch wenn sie alleine waren, wenn sie keinen Ehemann hatten oder wenn sie mit jemandem verheiratet waren, der nicht bekehrt war. Wenn sogar Ehemänner dem Weg Gottes entgegengewirkt haben. Sie können das nachher durchlesen in 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 14. Und auch in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 5. Es geht darum, dass wir alle uns unterrichten müssen über, wie Gott uns sieht und wie wir uns selbst sehen sollen. Aber um ein Kind in Gottes Weg zu belehren und im Gottes Weg zu erhalten, müssen die jungen Mütter, und das Gleiche gilt natürlich auch für Väter, wenn sie keine Frauen haben, die müssen den Weg Gottes zunächst einmal erlernen, selbst erlernen. Und zwar durch das Studium des Wortes Gottes. Sie müssen also alle Schriften studieren. Denn alle Schriften, alles, was Sie in der Bibel finden, im Alten sowohl als auch im Neuen Testament, ist von Gott eingegeben. Wozu? Als Lehre, als Zurechtweisung, als Erziehung, als Besserung in Gerechtigkeit. Und auch lesen wir in der Bibel, dass die Schriften gegeben worden sind als Warnung. Als Warnung für uns heute, dass wir nicht die falschen selben Dinge tun, die getan waren. Im Alten Testament zum Beispiel. Wir sollen nicht irgendwie jetzt versuchen, gewisse Stellen rauszunehmen, die uns nicht so passen und sagen, okay, also das lasse ich mal links liegen und ich suche mir nur das aus, was ich gerne hören möchte. Das ist nicht die Art und Weise, alle Schriften zu studieren. Ein bekehrtes Team von Mann und Frau können andere belehren, aber im privaten Bereich, wie wir das ja auch gesehen hatten, in Apostelgeschichte 18. Wenn eine Eheberatung stattfindet, dann werden verheiratete Prediger ihre Frauen gegenwärtig haben, um eine Eheberatung durchzuführen. Und wenn immer das möglich ist, muss auch ein Mann ganz gewiss auf den guten Rat seiner Frau hören. Das ist manchmal den Männern auch nicht so angenehm. Aber in Sprüche Kapitel 31 lesen wir Folgendes. Sprüche Kapitel 31 und Vers 26. Wie meine Frau, die weiß das besser als ich, will ich gar nicht hören. Sprüche 31 und Vers 26, was lesen wir hier? Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Und dann Vers 28, ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Das heißt, es sind viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Offensichtlich hat der Mann sehr wohl auf den Rat seiner Frau gehört. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass sowohl Männer als auch Frauen eine Verantwortung haben, wenn sie bekehrt sind, eine Verantwortung haben, eine Antwort denen zu geben, die fragen, die nach dem Grund der Hoffnung, die in uns ist, fragen. Es mag ein Kind sein, es mag ein Teenager sein, ein Verwandter, ein Mitarbeiter, ein Nachbar, ein Freund, der eine Antwort möchte auf eine gewisse Frage. Und die Frau, ich spreche jetzt ganz bedeutend, besonders über die Frauen, aber ich kann das gleich auch jetzt für Männer sagen, die Frau, der Mann, diejenigen, die gefragt werden, die haben die Antwort nicht. Warum nicht? Weil sie die Schriften nicht studiert haben. Weil sie nicht wissen, wo die Bibel was sagt. Und es könnte sehr wohl sein, dass die Art und Weise, wie die Antwort gegeben wird oder nicht gegeben wird, einen Einfluss haben kann auf die Person, die fragt, ob sie weiter interessiert ist an der Wahrheit oder nicht. Wir können das in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 nachlesen. Es geht darum, dass wenn sie gefragt werden, sie eine Antwort haben müssen. Es geht nicht darum, dass sie jetzt herumlaufen und allen jetzt ihre Wahrheit, die sie jetzt erkannt haben, erklären wollen. Darum geht es keineswegs. Aber wenn sie gefragt werden, sollten sie eine Antwort haben. Wir müssen immer in der Lage sein, eine Antwort zu geben, eine Rechtfertigung zu geben für die Hoffnung, die in uns ist. Jedermann gegenüber, der fragt. Und die Fragen, mit denen wir konfrontiert werden mögen, mögen sich nicht einmal unbedingt nur auf den christlichen Lebensweg beziehen. Sie mögen sich auch auf doktrinäre Dinge beziehen. Wir mögen zum Beispiel befragt werden, wie das denn mit der Evolution aussieht, mit der Erschaffung des Menschen, mit der Dreieinigkeit, mit Weihnachten, mit Ostern, mit Sonntag oder Sabbatheiligung, mit Gottes jährlichen Festtagen, Himmel und Hölle, die Bestimmung des Menschen, die Auferstehungen, die unsterbliche Seele, das Evangelium, die Inspiration, die Autorität der Bibel, inklusive des Alten Testamentes, die Sintflut, ob wir jetzt bereits schon wiedergeboren sind oder nicht, was ist eigentlich die Familie Gottes, wie sieht es mit der Zeit aus, als Christus gekreuzigt wurde und als er dann wieder auferstand, wie sieht es mit der Wiederkunft Christi aus, was sagt die Bibel über den Dritten Weltkrieg, was sagt die Bibel über Abtreibung, was sagt die Bibel über Kriegführung und so weiter und so weiter und so weiter. Die Liste der potenziellen Fragen ist ja nun endlos. Sind Frauen und Männer in der Lage, auf solche Fragen Antworten zu geben? Anhand der Bibel. Nicht, dass sie unbedingt jetzt Bibel zitieren müssen, Schriftstellen zitieren müssen, aber dass sie wissen, was die Bibel sagt. Sie müssen in der Lage sein, eine Antwort zu geben, allen denen, die sie fragen. Und so sind Frauen sehr wichtig in Gottes Augen. Sonst hätte er sie nicht erschaffen. Die Tatsache, dass Gott heute in dieser Zeit unterschiedliche Verantwortungen gegeben hat, den Männern und den Frauen, ändert daran überhaupt nichts. Gott gibt ja auch verschiedene Verantwortungen Männern gegenüber. Nicht jeder Mann hat die gleiche Funktion wie jeder andere Mann. Aber alle von uns, Menschen und Frauen, werden dazu angehalten, dazu aufgefordert, Gottes Wort zu studieren, damit wir uns selbst als bewährt erweisen, und zwar Gott gegenüber. Schauen wir uns dies als letzte Stelle in 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 15 an. 2. Timotheus 2 und in Vers 15. Bemühe dich darum, oder andere Übersetzungen haben auch, studiere die Schriften, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt, besser, der es auf richtige Weise unterscheidet. Man muss nicht alles sagen, was man weiß. Man muss wissen, wann man was sagen soll. Aber man muss schon das, was man sagt, als Richtiges sagen. Man kann nichts Falsches sagen. Wir sollen uns als, wie die neue Lutherbibel 2009 es sagt, wir sollen eifrig bemüht sein, uns als Gott bewährten Arbeiter zu erweisen. So, egal was für ein Geschlecht Sie haben mögen, wie alt Sie sein mögen, welche Funktion Sie haben mögen, zu welcher Rasse Sie gehören mögen, zu welchem ethnischen Hintergrund Sie gehören mögen, wir sind alle potenzielle Erben und Miterben des ewigen Lebens im Reich Gottes. Einige bekehrte Frauen waren Prophetinnen im Alten Testament. Einige bekehrte Frauen werden in der Zukunft Weissagen aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes. Einige Frauen waren Königinnen, Hausfrauen, Richterinnen, Witwen. Egal. Jeder Mann, jede Frau wurde von Gott mit dem Potenzial erschaffen, ein Mitglied in Gottes Familie zu werden. Jede Frau wurde mit dem Potenzial erschaffen, eine geistliche Tochter in seiner Familie zu werden und jeder Mann ein geistlicher Sohn. Wenn Sie eine Frau sind, und ich sehe so einige vor mir sitzen, die Frauen sind, und ich gehe davon aus, dass Sie auch Frauen bleiben werden, wir wollen ja nicht auf diese anderen Dinge eingehen. Jeder also, der als Frau erschaffen wurde von Gott, fühlen Sie sich nicht in irgendeiner Weise geistlich minderwertig oder seien Sie nicht unglücklich mit Ihrer Rolle als Frau, als Ihrer Funktion, mit Ihrer Rolle, mit Ihrer Verantwortung, die Gott Ihnen heute gegeben hat, sondern tun Sie das Beste, was Sie tun können, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für jeden Mann. Denn wir wollen ja alle von Jesus Christus, unserem älteren Bruder, akzeptiert werden, anerkannt werden, wenn er kommt. Und wir wollen alle uns ihm gegenüber würdig erweisen.